Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Die Überschrift der heutigen Episode ist Veränderungen sind die neue Normalität. Wir alle kennen es, angefangen von Klimawandel, Digitalisierung, Corona, unterschiedliche Krisen. Veränderungen sind nicht mehr die Ausnahme, sondern die neue Normalität. Und da stellt man sich natürlich die Frage, wie gelingt die Veränderung und warum gelingen viele andere nicht? Und es freut mich sehr, dass ich diese Frage heute zusammen mit Gini Gucher und Theresa Zimmermann in dieser Episode beantworten darf. Es freut mich sehr, dass ihr heute bei mir zu Gast seid.
Hi, servus Christoph, danke für die Einladung.
Wir haben uns auch schon auf dich gefreut. Hi.
Es ist auch, ich habe es vorher schon erwähnt in unserem Vorgespräch, quasi absolute Premiere. Wir sind heute zu dritt und deswegen freut mich sehr, dass wir da aus den unterschiedlichen Perspektiven dieses Thema behandeln können. Bevor wir da aber gleich eintauchen, wäre nochmal spannend, ich habe jetzt nur eure Namen genannt. Erzählt mal ganz kurz gerne, wer als erster starten möchte. Was macht ihr eigentlich konkret und mit welchen Themen beschäftigt ihr euch tagtäglich?
Danke, Christoph. Wir sind die beiden Begründerinnen der Initiative Our Patterns und zu Deutsch unsere Muster. Und das ist auch genau das, was wir tun. Wir beschäftigen uns mit den Mustern, die wir kollektiv gestalten. Und zwar quasi das, was man landläufig als Kultur bezeichnet. Hier konkret in Österreich, in Wien, in Deutschland, in der Schweiz, aber auch weit darüber hinaus, international, vor allem auch in den USA. Und wir beschäftigen uns insofern damit, dass wir uns anschauen, was haben wir uns da eigentlich kulturell oder was haben wir uns da gemeinsam kollektiv ausgemacht? Was ist uns davon bewusst und was nicht? Und was bedeutet das für unseren, ich sage es jetzt mal, Spitzführungsalltag, wenn wir diese Muster nicht kennen? Beziehungsweise was bedeutet es auch, wenn sie uns bewusst werden? Was haben wir dann für einen Handlungsspielraum? Und wie können wir damit Veränderungen erleichtern? Das ist eigentlich das Hauptthema, mit dem wir uns beschäftigen. Es geht um Erleichterung, es geht darum, transparent zu werden und den Hebel dort anzusetzen, wo es dann auch wirklich rutscht und das Ganze vielleicht ein bisschen weniger aufwendig zu gestalten, als man das oft gewohnt ist, wenn es um Change-Prozesse geht.
Gini, möchtest du noch ganz kurz, dass wir auch gleich deine Stimme dazu ordnen können?
Gerne. Also da gibt es wenig zu ergänzen. Was vielleicht noch interessant ist, was unterscheidet uns denn von anderen Initiativen, die sich mit dem Thema Kultur auseinandersetzen? Wir haben so die neuesten Erkenntnisse aus der Bewusstseinsforschung, dafür vor allem aus Amerika, also so wirklich Harvard, Princeton und Berkeley zusammengefasst und damit quasi eine ganz neue Perspektive auf das Thema Kultur aufgemacht, weil man eben Kultur auch als Bewusstseinsform des Unternehmens verstehen kann. Und die Bewusstseinsforschung, vor allem die Kognitionsforschung, beschäftigt sich da ganz stark damit, wie fließen denn Informationen durch ein Bewusstsein und mit welchen Mustern und Routinen bearbeiten wir diese Informationen. Und diesen Ansatz haben wir hergenommen, um eben diese kollektiven Muster der Kultur zu bearbeiten, zu verändern, zu unterstützen. Und das ist quasi das Neue an dieser Perspektive.
Und jetzt ist es schon gefallen, das Stichwort Unternehmenskultur. Fangen wir mal ganz an der Oberfläche an. Was versteht ihr denn konkret unter Unternehmenskultur?
Ja, also so wie unser eigenes individuelles Bewusstsein einen Teil hat, unseren Verstand, ja, den wir als aktives Alltagsbewusstsein haben, und einen viel größeren Teil, den wir als unser Unterbewusstsein bezeichnen, gibt es dasselbe auch in jedem Unternehmen oder jedem System. Das heißt, ganz banal gesprochen könnte man sagen, bis zu 95% all jener Dinge, die wir jeden Tag tun, entscheiden, wie wir handeln, passieren uns unbewusst. Und genauso ist auch die Kultur im Unternehmen zum großen Teil unbewusst und besteht aus Mustern und Routinen, auf die wir uns unbewusst wohlgemerkt geeinigt haben. Und damit beschäftigen wir uns, wenn wir uns mit Unternehmenskultur beschäftigen. Das heißt also quasi mit dem Unterbewusstsein des Unternehmens und wie das tickt und wie das funktioniert.
Und Stichwort unbewusst. Ich habe das Gefühl, wenn man so mit vielen Führungskräften spricht über das Thema Unternehmenskultur, können die Führungskräfte nicht mal die eigene Unternehmenskultur wirklich beschreiben. Sie wissen zwar oder sagen oft, ja, wir haben eine gute Unternehmenskultur oder wir haben eine schlechte Unternehmenskultur, je nachdem, mit welcher Person man spricht. Aber am Ende, wenn man da mal nachfragt und sagt, okay, gut, wie sieht denn eure Unternehmenskultur aus, bekommt man meistens eine sehr kurze Antwort oder gar keine Antwort, weil es die Personen gar nicht beschreiben können. Jetzt wäre da mal interessant, warum können denn so viele Personen diesen Begriff für das eigene Unternehmen nicht mal in Worten beschreiben?
Ja, genau aus diesem Grund. Weil der Großteil der Unternehmenskultur, die uns beeinflusst und wie sie auf uns wirkt, eben auf unbewussten Ebenen andockt und uns unbewusste Handlungsanleitungen gibt. Und deswegen ist es so schwer, überhaupt zu beschreiben, was die Kultur ausmacht. Denn, also so ähnlich, ne, wie der Fisch das Wasser gar nicht wahrnimmt, in dem er schwimmt, ja, nehmen wir die Kultur gar nicht wahr, in der wir uns bewegen, weil sie ja genau das leistet, dass wir nicht darüber nachdenken müssen, wie wir uns jeden Tag begegnen und wie wir diese vielen kleinen Rituale von der Kaffeepause angefangen bis zu dem, wie wir ein Meeting starten und das dann erfolgreich umsetzen. All das sind Elemente von Kultur. Und weil wir eben nicht aktiv mit unserem Verstand darüber nachdenken müssen, sondern unbewusste Muster und Routinen haben, wie wir das am effizientesten, am schönsten, am angenehmsten miteinander machen, können wir es schwer greifen, ja? Weil es eben ein Anteil oder ein zu 95% unbewusst in uns eingebettet ist. Das erklärt vielleicht, warum es so schwierig ist, es zu beschreiben.
Und knüpfen wir da am besten gleich an, du hast jetzt gerade gesagt, eben, das passiert alles unbewusst, man kann es nicht, ja, man nimmt es aktiv gar nicht so wahr. Jetzt wäre gleich die nächste Frage, wie kann man denn das Thema Unternehmenskultur überhaupt aktiv dann beeinflussen?
Wir machen das genauso wie alle anderen weltweit. Wie kann man etwas Unbewusstes beeinflussen, indem man es sich bewusst macht? Und dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Unsere Antwort darauf ist eine, die in Harvard begründet ist. Und zwar geht es darum, zuerst einmal zu schauen, wie reif ist denn mein Unterbewusstsein bereits? Meine Intuition, verleitet mich die zu etwas, wo ich eigentlich schon größere Ansprüche habe an mich, oder unterstützt sie mich bei dem, was ich mir jetzt kognitiv vornehme? Und das ist mal der Startpunkt, von dem wir ausgehen. Wenn ich weiß, wie weit bin ich denn bereits unbewusst gereift, dann weiß ich, wo ich ansetzen kann, um was zu bewegen. Nämlich zuerst einmal bei mir selbst. Das ist vielleicht generell etwas, wir arbeiten immer zuerst mit dem Menschen, der kommt, der zu uns kommt, weil zu sagen, bitte entwickelt mir mein Team. Wir wissen, der Fisch fängt immer am Kopf zu lächeln an. Und genau das machen wir auch. Das heißt, wir schauen uns zuerst einmal an, was ist denn eigentlich das Bedürfnis, das da ist, und wie weit wird das im Unterbewusstsein bereits unterstützt von dem Menschen, der sagt, ich möchte was bewegen. Und dann gehen wir Schritt für Schritt in eine Bewusstwerdung. Und das basiert eben auf diesen Harvard Findings der sozioemotionalen Reifegrades unseres Unterbewusstseins. Das ist der Fachbegriff dafür. Seit den 70er Jahren sehr gut erforscht und gibt ganz klare Einstufungsmöglichkeiten dafür. Wir haben das direkt in Harvard erlernen dürfen und geht relativ einfach, das festzustellen. Und zwar geht das über die Bedeutungsebene. Was bedeutet für uns zum Beispiel Erfolg? Was bedeutet für uns Risiko? Was bedeutet für uns Sicherheit? Wie definieren wir das? Und je nachdem, wie wir das definieren, ist es recht leicht rauszulesen, ah, so viel Perspektive schaffe ich schon. Weil darum geht es in dem Ganzen. Wie viel Handlungsspielraum habe ich denn eigentlich? Wenn ein Change-Prozess daherkommt, reagiere ich im Impuls. Und das ist das Spannendste daran. Ja, wir können uns alles sehr weit vorausdenken. Aber was ist meine Impulsreaktion? Ist meine Impulsreaktion ein Huaaa? Oder ein Boah, ist irgendwie spannend oder unheimlich, aber ich bin neugierig. Was ist meine Impulsreaktion auf Veränderung? Und das ist de facto eine Frage der unbewussten Reife. Und wir können die Kultur wirklich erst bewusst beeinflussen und verändern, wenn wir uns bewusst sind, wo wir eigentlich stehen in dem Prozess. Alles andere ist irgendwie blindes Herumschießen. Natürlich kann man viel punktuell bewegen, aber wenn man nicht weiß, von was man ausgeht, was die Startposition ist, dann ist das recht schwierig. Und deswegen ist das Angebot der meisten Menschen, die Change-Prozesse begleiten, ja erst einmal eine Analyse. Du gehst einmal los. Und unsere Analyse ist eine recht einfache und überschaubare, nämlich wir schauen einmal an, was ist der unbewusste Reifegrad der Menschen, die da kommen, und was ist der unbewusste Reifegrad des Unternehmens, also des ganzen Systems. Das kann man genauso messen wie im Individuum. Es ist ja ein Bewusstsein, ob es ein kollektives oder ein individuelles ist, ist in dem Zusammenhang gar nicht relevant.
Und knüpfe da am besten gleich an. Du hast jetzt gerade gesagt, man muss eben wissen, wo man genau steht. Und jetzt wäre die nächste Frage, Thema Muster. Gibt es da gewisse Muster oder Vorgehensweisen, die man hier schnell erkennen kann, um daraus eben weitere Schritte abzuleiten?
Ja, ich glaube, das erste Muster, das wir uns grundsätzlich mal anschauen, wenn Menschen sagen, sie haben das Bedürfnis, bei einem Change-Prozess begleitet zu werden, oder irgendeine Bodenwelle, die sie gerade verspüren, ist, wir schauen uns mal an, ob das Mindset der Menschen, die es betrifft, ein Growth-Mindset oder ein Fixed-Mindset ist. Das sind relativ gängige Begriffe. Im Endeffekt geht es darum, wir haben alle Anteile in uns, die Veränderung super finden und andere Anteile, die sagen, möchte ich lieber nicht. Und die Frage ist, wie ist denn diese Balance, wie ist denn die Gewichtung? Das ist ja nicht schwarz-weiß, sondern es hat viele Grauzonen dazwischen. Und wenn wir im Growth-Mindset sind, dann sehen wir, dass vielleicht Widerstände auftauchen, aber die mit relativer, und ich sage es bewusst, relativer Leichtigkeit überwunden werden können, beziehungsweise man lässt sich davon nicht aufhalten. Und das heißt, die unterbewusste Motivation, die dahinter steht, oder der unterbewusste Zustand ist Mut, zumindest, oder Optimismus. Wenn der unterbewusste Zustand eher Sorge ist, dann befinden wir uns eher auf der Fixed-Mindset-Seite oder vielleicht sogar Angst, Panik, Paranoia. Es kann ja ganz weit in die Polarität reingehen. Und das ist genau das. Das erste Mal schauen wir mal, wie weit sind denn die Leute für Change überhaupt zu haben? Weil wenn das ganz, ganz schwierig ist, dann brauchen wir hier keine hunderttausende Euros hineinpfeffern, das wird nichts werden. Dann geht es eher darum zu sagen, okay, welcher Change ist denn möglich? Vielleicht ist der Schritt einfach nur zu groß. Und dann kann man es ein bisschen langsamer angehen und eine Brücke bauen. Das ist Jeannys große Spezialität, immer die Brücke abzuholen. Das Erste muss man einfach nur schauen, okay, wie viel geht auf einmal? Was haben wir hier vor und ist das realistisch?
Und gehen wir jetzt davon aus, du hast jetzt gerade beschrieben, es wird schwierig, wenn eher überwiegend dieses Fixed Mindset vorhanden ist. Wie kann man denn solche Muster, egal ob das jetzt ein Fixed Mindset ist oder man bewegt sich vielleicht in der Mitte zwischen den zwei Mindsets, wie kann man denn diese Muster jetzt aufbrechen und wirklich aktiv in die richtige Richtung steuern?
Also ich glaube, aufbrechen ist immer was, das sehen wir ganz anders, wenn man sich intensiv mit Muster beschäftigt, weil jedes Muster ist ursprünglich eine Problemlösung. Also das heißt, jedes Muster hatte mal einen grundlegend tiefen Sinn, der auch dazu geführt hat, dass ich Probleme besser lösen konnte. Also das heißt, dass in jedem Muster Ressourcen drinnen stecken. Und die Frage ist also eher, wie kann ich die Ressourcen in dem Muster so weit aktivieren, damit es mir wieder hilft, damit es mir in dem Prozess gerade dient. Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, ich will ein Muster loswerden oder aufbrechen oder komplett hinter mir lassen, weil das wäre auch viel zu aufwendig, sondern es geht eher darum zu sagen, zu erkennen, es ist gerade dieses Muster und mit einem oder zwei kleinen Schritten komme ich in einen Bereich innerhalb dieses Musters, der mir erlaubt, die positiven Ressourcen zu nutzen. Und das ist eher das, wie wir unsere Arbeit beschreiben würden, also nicht Muster wegtun, sondern Muster quasi ins Positive jedes Mal drehen und uns selber und auch dem Unternehmen die darin quasi schon vorhandenen Ressourcen zur Verfügung stellen. Und das gelingt auch deshalb relativ einfach, weil wir herausgefunden haben, dass es prinzipiell 5 grundlegende Muster gibt, die unsere Zusammenarbeit beeinflussen. Deswegen ist es relativ überschaubar, welches Muster es sein kann. Und wir beschreiben dann auch genau in diesem jeweiligen Muster, wie kann ich vom eher unbewussten, machtorientierten Umsetzen ins Positive, Kraftvolle kommen. Und zwar mit relativ einfachen Schritten.
Und dass wir diese Muster nochmal kurz bei Namen nennen. Du hast gesagt, 5 Muster. Welche Muster sind das?
Also man kann sich das so vorstellen, jedes Muster von diesen 5 hat verschiedene Entwicklungsgrade. Das heißt, es ist ein Grundmuster, eines der Muster zum Beispiel das Muster der Gestaltung. Wie gestalten wir? Gestalten wir aus Macht? Gestalten wir aus einer Hierarchie heraus? Gestalten wir aus dem Gefühl der Kausalität? Was ist hier irgendwie am sinnvollsten und wie kann ich das argumentieren? Oder gestalte ich, indem ich in die Verantwortung gehe? Und zwar immer. Das ist jetzt nicht etwas, was in unserer Kultur, also gerade wenn wir sagen, okay, normalerweise es geht irgendwas schief, dann wird einmal ein Schuldiger gesucht, also zu sagen, was ist eigentlich mein Anteil daran? Weil da ist mein Handlungsspielraum. Das wäre jetzt das Muster der Gestaltung. Wir haben das Muster der Ressourcenverteilung. Da geht es um Vertrauen versus Schuld. Also da hätten wir das Schuldthema auch gleich ganz konkret drinnen. Dann haben wir das Muster der Kommunikation und des Austausches. Da geht es um Verbindung versus Autonomie. Also wir wissen alle, gerade in der Führung, das Thema Alleingang, es hat wieder irgendjemand was entschieden und alle anderen kommen nicht mit. Gerade beim Change-Prozess ist das ja sehr häufig so, dass sich irgendwer was einfallen lässt und alle anderen sagen, super, mich hat niemand gefragt. Das ist ja eine Frage von Austausch. Wie tausche ich mich aus? Wie sehr kann ich autonom entscheiden? Und wo geht dann die Verbindung flöten? Dann haben wir das Muster, dass wie wir überhaupt Sinn schaffen, Orientierung in Systemen, in uns selbst. Also das Muster der Orientierung ist immer die große Sinnfrage. Was macht denn für mich Sinn? Ist völlig unterschiedlich, je nachdem, wie weit ich sozioemotional bereits gereift bin. Für einen jüngeren Menschen oder einen sozioemotional jüngeren Menschen, es kann auch jemand sein, der 70 ist und einfach an der Ecke sehr jung geblieben, macht das ganz anderes Sinn als für jemanden, der hier sehr weit entwickelt ist. Und diese Motivation, die kann man dann abholen in dem Change-Prozess. Und dann gibt es auch noch das Muster der, wir sagen dazu, Wertigkeit. Das geht von Scham, die in unserem System ja sehr weit verbreitet ist, was einem alles peinlich sein kann oder unangenehm, würden wir das jetzt im Business-Kontext bezeichnen, hin zu Selbstwert, emotionale Authentizität und aus dem heraus wirklich ins Hosting zu gehen, aus der Menschlichkeit. Und das waren jetzt mehr oder weniger ein kurzer Überblick über diese 5 Muster und deren unterschiedlichen Reifegrad und mal zu schauen, okay, welches Muster greift am stärksten und wo habe ich irgendwie, wo hänge ich denn da? Ja, wo will ich eigentlich sein? Aber was ist unsere Impulsreaktion als Kultur? Das schauen wir uns am Anfang immer an.
Und konzentrieren wir uns da mal auf das Thema Ziele und Visionen. Mhm. Jetzt, wenn man so eine Organisation betrachtet, gibt es ja unterschiedliche Personen. Die einen sind eben schon, sage ich mal, länger im Berufsalltag drinnen, die anderen sind vielleicht frisch ins Unternehmen reingekommen. Und jetzt gibt es da zum Beispiel eine Führungskraft, die hat eine klare Vision, klare Ziele und möchte das gesamte Team komplett mitreißen. Aber es gibt dann auch oft die Situation, dass viele Personen dabei sind, die tragen einfach nicht die gleiche Motivation in sich als die Führungskraft. Jetzt wäre da die Frage, wie kann man denn diese unter Anführungszeichen unmotivierten Mitarbeiter auch motivieren?
Das ist im Endeffekt, ich sage es jetzt spitz, wirklich einfach. Es geht darum, herauszufinden, wie sind denn die anderen Menschen in meinem Prozess motiviert? Sind die sozioemotional jünger oder sind sie sozioemotional reifer? Und wenn ich das weiß, dann muss ich einfach nur meine Vision 5-mal anders formulieren, um jeden Menschen abzuholen. Das heißt, das ist eines unserer, ich sage es jetzt mal, Lieblingsangebote. Das ist ein relativ überschaubarer, kleiner Prozess, wo man einfach sagen muss, okay, gut, was ist die Vision und wo bärt's, jetzt wienerisch gesagt. Ja? Bei wem kommt es nicht an? Den persönlichen Sinn von jedem Einzelnen abzuholen, ist nicht eine hochindividuelle Geschichte, sondern es sind maximal 5 Formulierungen, also 5 Versionen von dieser Vision, die unterschiedliche Motivationen abholen und dann findet sich jeder wieder. Und das ist nicht nur so, dass sich dann jeder als ein Ganzer wiederfindet, sondern wir bestehen ja aus vielen sozioemotionalen Schichten. Und unsere Kultur zum Beispiel mag ganz woanders zu Hause sein, ganz woanders reif sein, als wir persönlich. Beides muss gleichzeitig in der Vision abgebildet sein. Das heißt, wenn ich ein Visionär bin und eine sehr, sage ich jetzt mal, für Menschen fast nicht mehr greifbare Vision habe, für die das Praktische viel wichtiger sein mag, ja, oder eine Vision, die sehr viel Aktivismus drinnen hat, ja, wenn man das, die ganzen Social Entrepreneurs anschaut, die haben einfach ganz viel Aktivismus dahinter. Wenn ein Mitarbeiter gerade um seine Existenz kämpft, weil er in einer Scheidung ist und nicht weiß, wie er das um die Kurve bringen soll, ist ihm das momentan in der unbewussten Motivation relativ unwichtig. Da muss ich die existenziellen Geschichten abholen. Und es geht einfach nur darum, das in die Vision so einzubauen, dass es anschlussfähig ist. Und ich glaube, das ist quasi die Quintessenz von dem. Die Anschlussfähigkeit der Vision ist nicht Rocket Science. Es ist relativ einfach, wenn man genau weiß, wie die Menschen unterschiedlich motiviert sind, die in meinem Unternehmen mit mir gemeinsam arbeiten.
Du hast jetzt gerade gesagt, dass das Thema eben relativ einfach ist und trotzdem erlebt man tagtäglich, dass manche Veränderungen, egal welche Veränderungen, eben gut funktionieren und viele andere komplett scheitern. Und dabei jetzt die nächste Frage, woran liegt das dann?
Also genau eigentlich an dem, was die Theresa vorher gesagt hat, dass wir alle in unterschiedlichen dieser Reifegrade uns bewegen. Und man kann sich das so vorstellen wie eine Brille, durch die wir auf die Welt blicken. Und meine hat wahrscheinlich eine andere Schattierung als deine, aber ich gestalte natürlich alles. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu meiner Vision eine Präsentation gestalte, dann gestalte ich sie durch meine Brille. Und dann werde ich alle Personen abholen, die den gleichen Farbton in der Brille sehen wie ich gerade. Aber wenn du gerade einen anderen siehst, dann wirst du vielleicht nur die Hälfte toll finden und bei der anderen Hälfte lauter Fragezeichen aufpoppen haben, weil du das gar nicht wahrnimmst, weil du diese Farbe gar nicht wahrnimmst. Und so ähnlich kann man sich das vorstellen. Das heißt, das, was wir tun können, ist, den Menschen, die zum Beispiel hier eine Rolle haben, um die Vision zu präsentieren, die Vision zu kommunizieren, mal klarzumachen, aus welcher Brille sie es tun und welche Aspekte dadurch einfach wegfallen aus ihrer Kommunikation, weil sie es nicht am Schirm haben im klassischen Sinne, und ihnen dann helfen, die paar Punkte zu ergänzen, sodass sie wieder allen Menschen ermöglichen, dass jeder die Aspekte wiederfindet, die er auch gerade besonders gut wahrnehmen, aufnehmen, hören und verarbeiten kann. Und zwar eben nicht bewusst, sondern unbewusst. Und wir wissen ja aus der Kommunikationsforschung, dass auch hier wiederum der Inhalt des Gesagten einen Bruchteil dessen ausmacht, was in der Kommunikation wirklich transportiert wird. Und dieser wiederum unbewusste Anteil wesentlich höher ist. Und das heißt, was wir tun, ist, wir helfen einfach zu ermöglichen, dass auf dieser unbewussten Ebene viel mehr Information aufgenommen werden kann, als das normalerweise passiert. Und wenn du sagst, was ist das Scheitern? Na genau das. Wenn wir auf einer sehr schmalen Bandbreite quasi unsere Nachricht senden und dann rechts und links das nicht mehr gehört werden kann. Und wir erweitern einfach diese Bandbreite dadurch, dass wir diese Übertragungsmuster, diese Unbewussten sehr gut kennen, aus dieser Beschäftigung mit unseren unbewussten Mustern.
Und ist das gleichzeitig auch der Grund, warum viele so sich extrem um diesen Status quo klammern und eigentlich gar keine Veränderung wollen?
Naja, wir haben ja vorher schon angesprochen, Fixed Mindset und Growth Mindset. Und das heißt, jeder von uns ist immer in einer Art Grundstimmung, in einem grundsätzlichen Bewusstseinszustand, der wiederum abhängt von unserer Entwicklung. Und in unserer Gesellschaft und gerade jetzt noch verstärkt durch die ganze Covid-Situation ist der Grundzustand ein Zustand der Sorge. Und Sorge gibt nicht wahnsinnig viel Handlungsspielraum her, sondern da versuchen wir eher, den Status quo aufrechtzuerhalten und nicht viel Bewegung reinzubringen, weil eh sehr viel Unsicherheit im Raum ist. Und das bedeutet, wenn mir klar ist, aus welchem Grundmuster, aus welchem Grundbewusstseinszustand handeln wir denn gerade im Team, im Kollektiv, im Unternehmen und was kann ich machen, um mehr Handlungsspielraum zu ermöglichen? Also zum Beispiel von der Sorge zur Zuversicht zu kommen, zum Optimismus zu kommen oder sogar mutig zu sein in dem einen oder anderen Thema, dann erarbeite ich mir darüber viel mehr Handlungsspielraum und kann mehr an Veränderung umsetzen. Und es ist auch so, dass dieses Beharren nichts Negatives ist, sondern eigentlich eine sehr gesunde Reaktion unseres Bewusstseins darauf, das Ausmaß an Stabilität herzustellen, das wir brauchen, um gut miteinander unser Leben zu gestalten. Aber wenn man weiß, dass dieser unbewusste Gefühlszustand uns so stark beeinflusst, dann kann man den einfach verbessern. Und das ist auch ein Teil unserer Arbeit, dass man sagt, okay, von welchem Bewusstseinszustand aus starten wir und wie können wir so viel Handlungsspielraum, so viel Ressource reinbringen, dass es den Leuten leicht fällt, in dieses Growth Mindset reinzugehen.
Ich glaube, das kann man sich auch ganz praktisch vorstellen. Ja? Also es ist nicht, das klingt jetzt so theoretisch und so abstrakt fast, das ist im Endeffekt ganz, ganz praktisch. Ich muss mir eigentlich nur anschauen, okay, Sorge, was macht mir denn die Sorge? Was ist denn konkret meine Sorge? Jetzt zum Beispiel konkret meine Sorge ist, ich bin begeistert, aber die anderen nicht. Oder das Umgekehrte, alle sind irgendwie begeistert, nur ich bin überfordert. Das sind ja die zwei Hauptgeschichten, die wir im Change Management erleben, im Change-Prozess. Und dann brauche ich mir nur anschauen, okay, ich erlebe hier Sorge im Außen oder in mir. Was ist denn der nächste Schritt nach der Sorge? Wie komme ich denn vom Fokus des, es könnte irgendwie schlimmer werden, hin zu einem, das, was wir haben, ist schon gut. Ja? Also mal ein kleiner Schritt. Das ist die Motivation dahinter, ist Stolz. Auf was kann ich denn stolz sein? Und das erarbeitet man dann relativ leicht, und zwar nicht kognitiv, sondern im Körpergefühl. Das spüren wir, wenn wir uns hinstellen und sagen, auf was bin ich stolz? Man steht gleich, stehst gerade da, denkst, okay, gut, das kann ich eigentlich super gut. Da bin ich mir sicher, da brauche ich auch nicht lange überlegen. Und dann ist der nächste Schritt, okay, gut, und jetzt schauen wir uns wieder die Sorge an. Wenn ich aus der Position die Sorge betrachte, denke ich mir so, ah, stimmt, so schlimm ist es gar nicht. Eigentlich habe ich ein bisschen Handlungsspielraum. Und im Mut, der ja Veränderung möglich macht, ist Sorge immer gleichzeitig da und Unsicherheit. Weil wir brauchen ja nicht mutig sein, wenn wir nicht gleichzeitig unsicher wären. Das ist ja die Gleichzeitigkeit von einer Art Zuversicht und einer Motivation, vorwärts zu gehen. Und aber schon noch ein bisschen ein unheimliches Gefühl. Und alleine, wenn man mal merkt, ach so, ja, die zwei sind gleichzeitig da, auf wen höre ich jetzt? Das macht schon irrsinnig viel. Und das kann man sich ganz konkret anschauen.
Und knüpfen wir da am besten gleich noch an, rund um das Thema Widerstände. Du hast jetzt gerade schon ein bisschen angeschnitten, aber gehen wir da vielleicht noch einen Schritt tiefer. Wie kann man denn, wenn jetzt solche Widerstände auftreten, wie kann man denn diese Widerstände lösen?
Ich glaube, das Erste, was schön ist, ist einmal aus der Schuldfrage rauszugehen, ja, aus der Bewertung rauszugehen. Zu sagen, okay, da ist ein Widerstand, das finden wir jetzt blöd, da wehren wir uns dagegen, wieso kann ich nicht einfach meinen Job machen oder wieso können die nicht einfach mitmachen? Das wäre doch so toll, wenn wir das so und so umsetzen könnten. Das Erste, was da immer passiert, ist, dass irgendwie eine Art Unmut da ist, dass der eine das will und der andere nicht. Und in dem Moment, wo wir aus der Bewertung rausgehen und dieser Unmut und dieser Widerstand überhaupt einmal gehört wird, ja, da hat er eine Motivation dahinter. Und die Motivation ist immer eine gute, weil jedes Muster, das wir uns hier gebastelt haben, ist eine Lösung. Es ist vielleicht nicht die Lösung, die wir gerne, also die wir als Vision sehen. Aber wir müssen ja nur schauen, okay, wofür ist denn das eine Lösung? Was ist die Ressource in dieser Lösung? Und wenn wir das mitnehmen, dann lassen wir nichts hinter uns, sondern alle kleinen Teilchen, jeder einzelne Mitarbeiter darf mitgehen, dann verlieren wir die Leute nicht. Und das hat was Integratives. Und wir nennen das auch eine holistische Lösung, weil es nicht darum geht, auszusortieren, was funktioniert nicht mehr, sondern zu schauen, welches Teilchen muss ich wie motivieren, damit es den Sinn erkennt für sich selbst, auch wenn mein Sinn vielleicht ein anderer ist. Aber die Gleichzeitigkeit der verschiedenen Antworten, wenn wir das schaffen, eine Lösung anzubieten, die das beinhaltet, und jede Lösung beinhaltet das, wenn sie so formuliert ist, dass sie anschlussfähig ist, dann haben wir keine Widerstände mehr. Oder wenn ein Widerstand da ist, dann weiß ich als betroffener Mitarbeiter selbst, da ist er wieder, mein Widerstand. Grüß dich. Okay, höre ich jetzt auf dich oder höre ich nicht auf dich? Ich höre dich, ich weiß, du bist da, aber ich möchte trotzdem da, weil nämlich. Und dann entstehen Gespräche unter Kollegen, die sehr menschlich, sehr dankbar, fast liebevoll ist das richtige Wort, sind, wo man sich dann gegenseitig einfach abholen kann und sagen, spürst du das? Ah ja. Okay, was haben wir gesagt, machen wir in dem Moment, wir konzentrieren uns auf das, was wir schon gut können. Was ist das? Komm, ich helfe dir. Also da entsteht ganz viel untereinander, diese typischen Gang- und Kaffeegespräche, wo man das dann abholen kann, weil die Tools dann im Team, im Unternehmen da sind dafür, weil das Bewusstsein da ist. Und um das geht es eigentlich.
Und du hast jetzt gerade erwähnt, dass die Vision richtig formuliert werden muss, dass eben gar keine Widerstände, sage ich mal, auftreten. Jetzt knüpfen wir da am besten gleich an, das Thema, wie definiert man eine Unternehmensvision, dass sich eben wirklich alle Mitarbeiter, wir haben es zwar vorher schon ganz kurz angeschnitten, aber vielleicht können wir da durch diese Antwort dieses Bild nochmal komplett machen. Wie definiert man jetzt so eine Unternehmensvision, dass wirklich alle Mitarbeiter mit dabei sind und aktiv diese Mission oder Vision mitgestalten?
Die Vision selbst, wenn sie einmal klar da ist, davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Ja, hier mathematische Gleichung, die Konstante ist, wir wissen, was wir wollen. Und in dem Moment, wo wir wissen, was wir wollen, können wir relativ einfach erklären, warum wir das wollen. Also das große Why. Wenn wir das selbst klar spüren können und klar ausdrücken können, dann wissen wir, okay, gut, das ist mein Sinn als derjenige, diejenige, die diese Vision ins Leben ruft und hier umsetzen möchte, derjenige, der vorangeht. Dann können wir relativ klar sagen, okay, auf welcher sozioemotionalen Stufe ist diese Vision zu Hause? Der Mensch dann auch, ja, weil die Vision kommt ja als etwas, mit dem du selbst Bedeutung schaffst aus dir, und damit kann man relativ klar an der Vision erkennen, wie weit ist die Intuition, das Unterbewusstsein dieses Menschen denn schon gereift. Und wenn ich das habe, dann brauche ich die Vision nur hernehmen, ich sage jetzt nur, und sagen, okay, gut, wenn jemand sozioemotional jünger ist, was in dieser Vision spricht ihn an und wo ist ein Fragezeichen? Wie kann ich das übersetzen, dass es für jemanden, der sozioemotional jünger ist, und sagen wir jetzt mal eine Stufe jünger, was braucht der? Und nehmen wir mal das Beispiel vom Social Entrepreneur her. Da ist jemand, der sagt, ich möchte, dass meine Firma nachhaltig agiert. Hier jetzt wirklich ein 0815 Beispiel. Dann ist der Sinn ganz oft in irgendeiner Art und Weise dieser Aktivismus beziehungsweise ein moralischer Sinn. Ethisch-moralisch. Ja? Wir passen auf unseren Planeten auf oder wir zahlen faire Löhne, weil das hat ganz viel Ethik drinnen. Jemand, der sozioemotional jünger ist, der möchte vielleicht eher so etwas wie Fairness, Harmonie, das Gefühl, Oder er möchte Fakten dafür. Der will zuerst einmal sagen, okay, was bringt mir das? Bringt mir das irgendwas? Wo sind hier die Hard Facts? Ja? Und dann gibt es jemanden, der noch so emotional jünger ist, der möchte hier der Held sein. Der möchte sagen, das ist meine Geschichte. Ich bin hier ein Aktivist. Während jemand, der so emotional noch reifer ist, eher sehen möchte, okay, wie kann ich mich selbst hier noch weiterentwickeln und das Unternehmen, da ist die Entwicklung weniger der ethisch-moralische Sinn relevant, sondern dieses okay und was wie, wo, und weiter, okay, dann machen wir das und dann, also da kommt schon noch mehr. Und es geht eigentlich nur darum, diese Vision, die meistens 1, 2, 3 Sätze lang ist, herzunehmen und zu sagen, welche Worte habe ich da drinnen und wie kann ich das 5-mal gleich formulieren, aber aus verschiedenen Perspektiven. Und dann geht es nur darum, diese 5 Perspektiven oder je nachdem, wie viele Menschen wir in unserem Unternehmen haben, wie viele Abstufungen wir vorfinden dürfen, die klar zu kommunizieren. Und auf eine Art und Weise, da geht es nicht nur um die Worte, sondern es geht auch um die Präsentation. Und wie bringe ich das rüber? Und das ist dann, ich sag's jetzt nochmal, es ist wirklich nicht Rocket Science. Man muss sich einfach nur erinnern, was ist da? Es übersetzen, es ist eine Übersetzungsleistung in die unbewusste Motivationssprache von jedem Beteiligten und es dann genau aus dieser Frequenz heraus, sagen wir jetzt hier bewusst, rüberbringen. Und dann ist es anschlussfähig für jeden.
Stichwort Art und Weise, wie ich die Vision kommuniziere. Setz mal da nochmal an. Soll ich da jetzt, ich sage mal, die schlimmste Vorgehensweise einfach eine E-Mail ausschicken, wo meine Vision drinnen steht? Oder soll ich die laufend und überall kommunizieren? Wie sieht diese Art und Weise aus?
Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass wir die Vision immer und überall kommunizieren müssen, und zwar eben, wie wir es gerade gesagt haben, für unterschiedliche Ebenen entsprechend. Und ich glaube, das Schlagwort oder das Stichwort dazu ist Authentizität. Also ich glaube, die wichtigste Übung für die Personen, die die Verantwortung tragen, die Vision auch rauszutragen und zu kommunizieren, ist die wirkliche Authentizität in dem, was sie da tun. Und das heißt, oft geht es darum, dass wir diesen Verantwortungsträgern, diesen Führungskräften zuerst einmal dabei helfen, emotional authentisch mit ihrer eigenen Vision umzugehen. Sich auch selber mal ihre eigenen Zweifel und Sorgen rund um diese Vision einzugestehen und die damit auch besprechbar zu machen. Ja, bis zu einem gewissen Grad vielleicht sogar in eine Art Verletzlichkeit sich reinzuwagen und zu sagen, auch ich sehe, was an dieser Vision vielleicht auch schwierig werden könnte. Und diese Arbeit ist eigentlich die wichtigste, weil wenn das dann authentisch da ist und man nicht versucht, alles locker flockig, es wird total perfekt darzustellen, sondern eben sehr authentisch die positiven und die negativen Aspekte gleichzeitig parat zu haben und sehr offen darüber zu sprechen, das macht meistens schon mal die Hälfte der Miete aus, sage ich. Das natürlich immer wieder zu kommunizieren und auch in unterschiedlichen Formaten zu kommunizieren, was ist dann der nächste Schritt oder die nächste Aufgabe.
Und ich glaube auch, es einzuweben, es einfach in diesen Handlungsalltag so weit einzuweben, dass eine Art Integrität entsteht und auch ganz bewusst diesen Prozess des Einwebens gleich mit, also wir Menschen tendieren ja dazu, zu sagen, okay, das ist jetzt schwierig, jetzt setze ich mich hin, mache das mit mir selber aus und dann, wenn ich fertig bin und wieder weiß, wie ich mit der Sache umgehe, dann präsentiere ich es allen. Und das ist genau das, wo die Anschlussfähigkeit fehlt. Wenn wir die eigene Unsicherheit in diesem Prozess, ja, also eine Vision ist, hat ja oft etwas aspirational, ist der englische Ausdruck dafür, etwas, nach dem wir uns sehnen, das uns inspiriert, wo wir hinwollen. Und dann gleichzeitig zu sagen, so weit sind wir da schon. Heute da, morgen da, gestern sehr schlechter Tag und nur da. Und das ist emotionale Integrität. Das Eingeständnis der eigenen Position im Verhältnis zu dem, was wir von uns selbst erwarten und wir uns wünschen. Und auch von unseren Mitmenschen dementsprechend. Und genau das immer wieder einzufüttern, immer wieder als Format auch anzubieten.
Und vielleicht noch so als Abschluss die Unterschiede zuzulassen. Weil ich kann mich erinnern, also wir haben vor kurzem erst diese Arbeit gemacht in einer Gruppe von 8 Eigentümern, also wo 8 Menschen miteinander die Eigentümer des Unternehmens sind und natürlich ihr Hauptjob ist, auch die Vision zu prägen und hinauszutragen. Da haben sie einfach festgestellt, naja, sie können schon eine gemeinsame Vision darstellen, aber jeder von ihnen denkt einfach anders drüber, fühlt anders dazu. Und das dann quasi für jeden authentisch hinzukriegen, das ist die Herausforderung. Weil der Anspruch ist dann oft, wir müssen jetzt, jeder von uns muss sie genau so kommunizieren. Also zum Beispiel genau moralisch, ethisch. Aber vielleicht passt es zu jemandem gar nicht, sondern der würde es eher aus diesem Gemeinschaftsgefühl machen. Ja, das ihm näher ist, emotional. Und wer anderer will es wieder eher aus dieser heldenhaften Geschichte erzählen, was sein persönlicher Beitrag ist dazu, dass das funktionieren wird. Und diese Perspektiven zu ermöglichen und in die Kommunikation einzubauen, ist einer der Schlüssel dafür.
Und wir haben jetzt über die Unternehmensvision gesprochen, sprich, wie entwirft man diese, wie kommuniziert man diese. Auf der anderen Seite haben wir analysiert, warum manche Veränderungen gelingen, warum andere nicht. Wir haben über Unternehmenskultur gesprochen. Jetzt kommen wir schon langsam zum Ende. Jetzt wäre nochmal eine komplett allgemeine Frage. Die letzten paar Minuten, wir haben viele Themen besprochen. Gibt es da noch irgendwelche Themen, die vielleicht in den letzten paar Minuten nicht an das Tageslicht gekommen sind?
Was wir auf jeden Fall noch beitragen können und was uns auch sehr begeistert, ist die Inklusion der verschiedenen Perspektiven. Das, was wir wirklich gerne und begeistert anbieten, ist, niemanden zurückzulassen, sondern alle mitzunehmen, was in einem Change-Prozess ja oft einfach man hat immer das Gefühl, es gibt da diesen Kollateralschaden, dass es dann den einen oder anderen aus der Kurve schmeißt. Und das heißt nicht, dass das nicht passiert. Und manchmal ist es auch gut so, weil es genau an der Stelle einfach einen Scheideweg bedeutet. Aber auch das sehr menschlich umzusetzen und den Beitrag oder die Wertigkeit in diesen ganzen Dingen zu erkennen. Immer dann, wenn Widerstände da sind, sind wir so schnell in dieser Abwertung und es ist dann mühsam und es ist anstrengend und dann freut es uns nicht und dann denken wir uns, oh, kann ich nicht einfach meinen Job machen, ganz egal, was der gerade ist. Und das Wertvolle in diesen Prozessen zu erkennen, zwar für jeden Einzelnen. Wenn ich mir denke, okay, ich bin in diesem Unternehmen und ich leite es oder ich arbeite mit, was habe ich denn davon, durch diesen Prozess zu gehen? Was bringt mir ganz persönlich das denn? Was ist das Geschenk, das ich mir da gerade abholen darf? Und das Zweite, was vielleicht auch noch relevant ist, ist, all diese Change-Prozesse sind historisch belegt mit großen Analyseprozessen und sehr aufwendigen Beratungsprozessen. Und die haben alle ihre Berechtigung. Was wir anbieten können, ist, wir nennen es immer den kulturellen Schuhlöffel, ein relativ kleines, also ein überschaubarer Prozess eigentlich, weil wir einfach nur schauen, wo ist denn der Widerstand? Wo schwingt denn der jetzt in diesem ganzen emotionalen Gewaber, das wir hier erleben, diese vielen, ich sag's jetzt mal, Aufregungen, die dann passieren, und den zu erwischen und zu sagen, ah, da ist der Knackpunkt. Und dann kann man den ganz leicht übersetzen und das braucht keine großartige Analyse, sondern das geht in einem sehr überschaubaren kleinen Prozess. Man muss nicht das ganze Unternehmen analysieren, sondern man schaut sich nur an, da wird's. Was ist das? Ah, das ist es. Und dann können wir ganz leicht diesen Schuhlöffel ansetzen und sagen, plupp, Hebel. Und dann braucht es keine Jahre und keine 6- bis 7-stelligen Investitionen, sondern es ist relativ schnell wieder durch und wir können wieder weitergehen. Und diese Erleichterung ist das Schönste an unserer Aufgabe, an unserer Berufung, diese Erleichterung anbieten zu können und diese Erleichterung auch mitzuleben und selbst immer wieder genießen zu dürfen. Und ich glaube, das ist jetzt noch so ein abschließendes, schönes Wort, Erleichterung. Lieben wir sehr und stehen sehr dahinter und sind sehr dankbar, das auch anbieten zu dürfen.
Gini, Theresa, ich sage herzlichen Dank, dass ihr da wart und alles Liebe.
Danke für
die Einladung. Danke, Christoph.
Ciao, Christoph.
Dir auch. Ciao.
Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und wenn du das ein oder andere Learning aus dieser Folge mitnehmen konntest, dann geh unbedingt sicher, dass du auch diesem Podcast folgst. Egal ob auf Apple, Spotify oder Google, so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.